Joko, 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 Joko. Was machen wir mit dir?
Ja,
Was machen wir mit dir?
also jetzt geht es mir schon wieder besser.
Ganz kleine Augen hast du.
Ja, ich weiß, ich bin da in ein Bierfass gefallen übers Wochenende und habe da aber Gott sei Dank den Weg wieder rausgefunden. Es ist natürlich auch verlockend, wenn in deiner Stadt ein Fest gefeiert wird, wo der Anlass des Festes nichts anderes ist, als dem Bier zu frönen. Und dann ist es nicht so, dass wenn man, Klaas hat mal den schönen Satz gesagt, Joko, wenn man mit dir trinken will, muss man dich nicht überzeugen, man muss dich nur fragen. Und das ist natürlich genauso, wenn hier Oktoberfest ist, dann steht die Frage im Raum, kommst du mit? Und die Antwort von mir ist natürlich nicht nein, sondern ja, aber jetzt bin ich wirklich durch. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wenn ich Bilder vom Oktoberfest sehe, schmecke ich das Bier quasi an meinem Gaumen. Und das ist ein Zustand, der nicht gesund ist. Also wenn man Bilder sieht, dass man einen Biergeschmack im Mund hat. Und ich bin einfach wirklich ein körperliches Wrack, aber mein Gehirn funktioniert top. Weil bei mir ist ja im Gehirn, ist dann immer so, es sterben natürlich nur die Gehirnzellen ab vom Saufen, die kein Mensch braucht. Das heißt, ich optimiere meine Leistung.
Ah, das ist eine sehr sinnvolle Art, das zu sehen, weil ich glaube, sonst könnte man Oktoberfest mit sich selber auch nicht vereinbaren. Ich konnte jetzt auf jeden Fall über dich lernen, was für eine Art von Kontakttyp du bist während des Oktoberfests, weil du auf jeden Fall einer von den Menschen bist, du neigst dazu, wenn du schon so ein Bier im Bauch hast, dann so Videos zu schicken und so Fotos. Ich habe über das Oktoberfest jetzt mehr erfahren und mehr mitbekommen als in den letzten Jahren, weil du mir zwischendurch so Videos aus irgendwelchen Zelten geschickt hast und ich glaube, du wolltest mir irgendwas zeigen auf diesen Videos, aber ich habe natürlich den Kontext nicht verstanden. Fand es sehr, sehr niedlich. Also ich habe jetzt Selfies von dir und Outfit-Fotos von dir und Videos von dir. Erinnerst du dich daran, dass du mir die geschickt hast?
Ich habe gerade, bin ich nochmal, ja, es war ja eine ganze Summe. Man muss sagen, wenn du 3 Tage in Folge aus Oktoberfest gehst, ist das in meinem Alter gleichzusetzen, würde ich sagen, mit einer sportlichen Leistung, die, keine Ahnung, Leichtathletik-Weltmeisterschaft.
Ja,
oder
Marathon-Weltrekord.
Marathon-Weltrekord, irgendwie sowas, genau. Und das ist natürlich etwas, wo ich jetzt ganz kurz in meinem Gehirn kramen musste, wann das war. Aber es war, glaube ich, Donnerstag, richtig? Donnerstag habe ich dir das geschickt, letzte Woche Donnerstag.
Und gibst du mir die Erlaubnis, einen kleinen Ausschnitt aus dem Wahnsinn des Joko W. mit diesem Podcast zu teilen? Ich möchte, also, weil du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, ich habe die abgehört und gedacht, dass wenn es das Letzte ist, was ich in dieser Branche tue, wenn ich gecancelt werde danach, ich kann den Menschen nicht vorenthalten, was du mir da als Sprachnachricht geschickt hast.
Also dann machen wir es folgendermaßen. Ich sage jetzt einfach ja, weil mein Gehirn so optimiert ist, dass es glaubt, dass das sympathisch ist, was jetzt gleich kommt.
Mhm.
Ich weiß nicht, welche Sprachnachricht es ist, aber du kannst ja einfach mal abspielen und vielleicht lasse ich dir danach nochmal von meinem Anwalt ein Schreiben zukommen.
Ja, gerne. Mats ab.
Ich will nicht mehr. Ich mag heim, ich bin heim. Ich mag einfach nur Wasser trinken. Den Rest des Jahres. Sophie. Ich brauch kein Bier mehr. Brauch ich nicht.
Ich mag auch sehr diese Geschwächtheit in deiner Stimme. Du bist einfach, du hattest keine Kraft mehr. Die letzte Kraft, die du hattest, hast du investiert in eine Sprachnachricht an mich. Das hat mich sehr gerührt.
Ja, aber genauso war es. Das ist dann, wenn du morgens aufwachst, stellst du dann erstmal fest, wie intensiv der Abend war. Mit fast 45 steckst du das halt dann immer so weg und morgens denkst du dir dann so Vollkatastrophe und um 17 Uhr denkst du dir so, boah,
geht schon wieder.
Geht's ja eigentlich wieder.
Aber du hast ja die völlige Gaga-These in den Raum gestellt, dass es quasi wie Hochleistungssport ist, wenn man 3 Tage am Stück in beschissenen Hosen Alkohol trinkt. Und glücklicherweise haben wir
in
heute...
In vollgeschissenen Hosen Alkohol trinken, nicht in beschissenen Hosen.
Gut, aber das ist für mich ein ganz normales Wochenende in Berlin. Wir haben glücklicherweise heute einen phänomenalen Gast, der dir hoffentlich gleich wortreich diese Quatschthese, dass das Hochleistungssport austreiben kann, weil sie im Gegensatz zu uns tatsächlich Hochleistungssport betrieben hat und wahrscheinlich weiterhin tut. Wir haben the one and only Tennis-Star, Literatur-Göttin, Andrea Petkovic da. Hallo Andrea Petkovic!
Ist das wie auf dem Center Court?
Das ist wie auf dem Center Court. Da sind auch bei, wenn ich gespielt habe, waren auch meistens nur 2 Zuschauer und Zuschauerinnen da. Einer davon war mein Trainer meistens. Der wurde auch noch dafür bezahlt. Aber das ist okay, das ist okay.
Wo erwischen wir dich? Wo bist du?
Ich bin in Darmstadt, wo ich die Hälfte meiner Zeit verbringe und weit weg von beiden von euch. 4 Stunden von Berlin, 4 Stunden von München. Also ich habe den weitestmöglichen Punkt von beiden von euch ausgesucht.
Wir machen ein wunderbares Dreieck, ein Bermuda-Dreieck der morgendlichen Clubunterhaltung. Finde ich gut.
Du hast eine klassische Aufteilung, ne, was so Metropolen angeht. Du wohnst zur Hälfte in New York und zur Hälfte in Darmstadt. Ist dir Darmstadt manchmal einfach zu laut und zu stressig und dann musst du, um runterzukommen, wieder nach New York?
Ja, also ich nenne es die Kombination des Grauens, New York und Darmstadt. Und ich möchte nicht anders wohnen als zwischen Darmstadt und New York. Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich hier in Darmstadt bin, wird es mir irgendwann ein bisschen langweilig. Nichts gegen Darmstadt. Es ist und dann, wenn ich in New York ein bisschen länger bin, ist schon auch hart.
Ist es zu indiskret, wenn ich frage, wie diese Kombination zustande kommt? Also, was ist die? Ich glaube, viele fragen sich jetzt so, wie kann man zwischen New York und Darmstadt pendeln? Why?
Ja, why? Also ich arbeite ja fürs Sportfernsehen in den USA. Also ich bin sogar auch in LA. Ich arbeite für ESPN und Tennis Channel. Tennis Channel ist in LA. ESPN ist in Connecticut, also in der Nähe zu New York. Alle Tennisspieler und Tennisspielerinnen haben eine Homebase auch in Amerika, weil die meisten Turniere dort stattfinden. Und für mich war es New York. Wir haben dort ein Magazin gegründet vor so 6, 7 Jahren. Und ich hatte die meisten Freunde da. Und dann habe ich natürlich auch noch irgendeinen Eulen getroffen und bin dann dort geblieben, nachdem ich aufgehört habe mit dem Tennisspielen.
Ich will auch einen Eulen in New York treffen, ey, du lebst meinen Traum. Vielleicht hätte ich davor aber auch nochmal irgendwie Weltklasse in irgendwas sein müssen, um einen Eulen in New York kennenzulernen. Du warst 2000...
Nee, den kann man auch ohne Weltklasse treffen. Den speziellen zumindest.
Du warst 2011 auf Platz 9 der Weltrangliste. Und ich komme ja eher, das wird jetzt ein Schocker für euch, aber auch für viele Leute da draußen an den Empfangsgeräten sein. Ich komme gar nicht so sehr vom Sport, sondern eher von den Büchern. Deswegen du hast vor einigen Jahren, nachdem du schon deine aktive Sportkarriere an den Nagel gehängt hast, so eine Floskel, die habe ich jetzt gelernt aus dem Sportfernsehen, hast du dein Debüt, eigentlich nicht Roman, sondern du hast da tatsächlich eigentlich aus deinem Leben, über dein Leben geschrieben. Und ich habe mich sofort gefragt, ist es anstrengender, Platz 9 der Weltrangliste im Tennis zu sein oder ein Buch zu haben, das potenziell auf die Bestsellerliste wandert, weil man ja die ganze Zeit gucken muss, bin ich jetzt, auf welchem Platz bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Habe ich jetzt einen Bestseller? Habe ich keinen Bestseller? Bin ich dieselbe Woche wie letzte Woche? Bin ich abgestiegen? Wer ist vor mir? Wer ist nach mir? So.
Es ist ganz anders. Also wenn du im Tennis, was ich jetzt echt nicht mehr vermisse, seit ich aufgehört habe, im Tennis ist es so, du hast jeden Tag latenten Druck. Du bist mit deinen Konkurrentinnen in den gleichen Räumlichkeiten, in den gleichen Hotels. Du siehst sie jeden Tag. Du siehst sie neben dir im Aufzug, beim Frühstück, beim Abendessen, auf den Trainingsplätzen. Wir trainieren miteinander. Also du hast quasi den direkten Zugang und den direkten Kontakt mit deinen Konkurrentinnen at all times, also wirklich Tag für Tag, und die hängen dir immer so leicht im Nacken, die atmen dir immer in den Nacken. Du hast also ständig diesen Druck zu funktionieren. Wenn du mal nicht so motiviert bist, musst du zum Training, weil die nebendran stemmt schon wieder 200 Kilo an Bankpressen oder was auch immer es ist. Also es ist ganz anders, und ich finde, beim Schreiben oder bei der Literatur ist es eher so, dass du ständig Angst hast. Was denken die Leute, was ich geschrieben habe? Wie kommt es an? Vielleicht missverstehen sie es. Vielleicht muss ich es nochmal anders formulieren, weil das ist nicht ganz klar ausgedrückt. Und da ist, also ich würde sagen, im Sport ist mehr so ein Druck, so ein latenter, und in der Literatur hast du die ganze Zeit Angstzustände. So würde ich es beschreiben. Also beides ist scheiße, mit anderen Worten.
Aber bei beiden Sachen braucht man ja vielleicht auch so einen leichten psychischen Hau, ne? Also das ist, wir haben ein gemeinsamer Freund von uns dreien, Tommy Schmidt. Ich hab das tolle Interview von euch gesehen, und der hat so einen gnadenlosen Satz formuliert, wo ich mir noch nie Gedanken beim Tennis drum gemacht habe, dass dieses mit sich alleine sein und die Situation immer mit sich alleine ausmachen müssen, dass da gerade etwas nicht so funktioniert. Das ist ja nicht wie im Fußball, wo du es auf 10 andere schieben kannst und irgendwer dich motiviert, sondern du musst dich selber motivieren, du musst dich selber aus dem Loch rausholen, du musst dich selber irgendwie dahin bringen, dass auch wenn du in einem Match mal irgendwie das Up and Down innerhalb eines Matches ist ja schon als Zuschauer unerträglich teilweise, dass man das haben muss. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass so eine Äquivalenz dann vielleicht zum Schreiben existiert, weil man da ja auch die ganze Zeit in so einem Up and Down hängt und immer wieder daran zweifelt, mache ich gerade das Richtige, und dann kommt wieder so ein Moment, wo alles total aus einem rausfließt und läuft. Kannst du da so eine, also außerhalb der Statistik im Sinne von, welchen Platz hat man, eine Parallele ziehen?
Ja, es gab einen Moment, als ich anfing, mein erstes Buch zu schreiben, bin ich so ganz klischeehaft nach Woodstock in so eine Hütte gezogen und habe versucht, mir irgendwas aus den Federn zu schütteln. Und nach so 2-3 Tagen saß ich im Bus zurück nach New York, der 2,5 Stunden von Woodstock braucht und der so 10 Minuten Gehweg von meiner kleinen Hütte war. Saß ich im Bus zurück nach New York, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und in dem Bus dachte ich so, scheiße, Andrea, du machst einfach wieder genau das Gleiche, was du vorher auch schon gemacht hast. Nur, dass du dabei auch noch wahrscheinlich einen krummen Rücken bekommst, weil während des Tennisspielens hatte ich wenigstens immer einen sportlichen Körper und jetzt werde ich auch noch verkrüppeln beim Sitzen. Aber es hat schon was, diese Einsamkeit, dieses Alleinsein mit sich selbst und seinen Gedanken hat schon was. Ich muss einen Unterschied, glaube ich, würde ich noch sagen, im Tennis bricht oder im Leistungssport oder ja schon im Tennis, brechen oft Sachen aus deinem Unterbewusstsein hervor, die du gar nicht verarbeitet hattest. Also ganz oft war es so, in einer ganz großen Stresssituation, 5-5 im dritten, ich muss mich konzentrieren, jetzt muss ich funktionieren, kommt irgendwas nach oben, so, ey, vor 2 Wochen hat die eine Olle, hat mich dumm angemacht, es hat mich echt genervt. Und es sind so Sachen, die du einfach weggedrängt hast und die dein Unterbewusstsein dann hochspielt in diesen hohen Stresssituationen. Und beim Schreiben, da versuchst du dich zwanghaft in diese Situation hineinzubringen, um was Wertvolles rauszuholen. Also du versuchst dich in diese Stresssituation visuell und psychisch wieder reinzubringen, um da irgendwas rauszuholen. Wobei im Tennis kommt es einfach, ob du willst oder nicht.
Ich fand das gerade total unterhaltsam, dass du erzählt hast, dass man seine im Leistungssport oder vor allem im Tennis trainiert man mit seinen KonkurrentInnen. Man sieht die, wie viel die stemmen und man ist einfach die ganze Zeit mit denen in einem Raum. Und das gibt es in der Buchbranche nur ein einziges Mal im Jahr und das ist die Frankfurter Buchmesse. Die ist jetzt in wenigen Wochen und ich wirklich merke, dass je näher die Frankfurter Buchmesse rückt, desto nervöser und angespannter werde ich, weil diese Branche einfach daraus besteht, dass Leute übereinander in Zeitungen öffentlich schreiben. Also es herrscht ein Wettbewerb, wer kann mit den schönsten Worten die schäbigste Sache über eine Person schreiben und dann trifft man sich einmal im Jahr auf Partys und man muss so rum, also wirklich die Frankfurter Buchmesse ist ein einziges toxisches Schulhofgefühl, weil man steht da so in Klicken rum und erzählt sich dann gegenseitig, hast du gesehen, dass der und der da war, der hat ja das und das geschrieben über folgende Person und so und ich glaube die letzte Person in dieser Branche, die einigermaßen gesund damit umgegangen ist, ist Benjamin von Stuttgart-Barre, der als sein erster Roman, Soloalbum erschienen ist und verrissen wurde von einigen Kollegen, ist der auf den Partys hingegangen und hat gesagt, nein, natürlich stehen wir jetzt nicht hier miteinander rum, du dummes Arschloch. Du hast die bösesten Sachen der Welt über mich in der Zeitung geschrieben. Wir hassen uns jetzt. Und das ist eigentlich ein total guter Umgang. Und wahrscheinlich würde man das auch gerne tun, wenn man seine zukünftige Gegnerin beim Training trifft, dass man sagt, wir hassen uns, ganz kurz zumindest. Aber man traut sich das ja nicht, weil man will ja immer die größere Person bleiben. Oder man will immer über sich selber erzählen können, dass man elegant geblieben ist. Ist das bei Fernsehen auch so? Nee, ne? Bei Fernsehen ist es einfach
ja, aber
nur.
Am Ende ist ja alles, glaube ich, immer das Thema Anerkennung. Ja, also ich fände es eher so spannender, weil Fernsehen, mein Gott, das ist ein Showlaufen der Eitelkeiten. Aber man ist ja vor allen Dingen immer vorne raus sehr höflich. Ich finde, im Fernsehen gibt es ja wenige, die dir auf einer Party ins Gesicht sagen, wie scheiße die dich finden, sondern es sind ja immer alle total nett zueinander und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und dann drehen sie sich rum und ich glaube, da ist so in der Literatur wahrscheinlich die Welt, alleine aufgrund dessen, dass der Intellekt vielleicht auch ein bisschen größer vorhanden ist, eher so dieses klare Abgrenzen von anderen, weil man nicht in deren Suppe mitbrodeln will, finde ich es eher spannend zu verstehen, ob das im Tennis auch so ist, dass man vorne rum total nett ist, wenn man sich dann im Aufzug sieht, aber man sich eigentlich hasst. Oder ist es dann so, wenn man aus dem Weg gehen geht, ja wahrscheinlich dann nicht. Ich habe auch diese Tennis-Doku auf Netflix gesehen und war dann echt, also die Annahme müsste ja eigentlich sein, mit jeder Runde, die du weiterkommst, findest du mehr Selbstvertrauen in dich und in das Spiel, weil du merkst, ich habe irgendwie einen Run. Aber ich fand es so faszinierend zu sehen, dass eigentlich dann mit jeder Runde, die da weitergekommen sind, egal was für ein starker Charakter sie in irgendeiner Phase dieser Doku waren, sie waren vor jedem Spiel irgendwie so krass gebrochen und dann das Aufeinandertreffen in so einer Situation noch zu haben, wo man dann vorneweg, muss ja gar nicht die Gegnerin oder der Gegner sein, aber dieses Miteinander freundlich zu gestalten, was ja, sage ich mal, in einer Unterhaltungsbranche zum guten Ton gehört, ob das im Sport auch so ist oder ob aufgrund dessen, dass das, sag ich mal, Social Skill Level ja gar nicht so essentiell wichtig ist, sondern sein physisches Skill Level viel, viel wichtiger ist, ob man da dann einfach auch sagt, fuck it, ich muss zu der gar nicht nett sein.
Ja, eigentlich schon. Also bei uns zum Tennis. Ich bin seit einem Jahr im Rente, ich habe eigentlich nichts mehr damit zu tun. Aber als ich damals noch gespielt habe, was halt sehr schön war und ein Unterschied zu beidem Fernsehen und Literatur ist, ist, man kann, und deswegen spielt man auch ganz oft, man kann diesen Moment der Katharsis erreichen, indem man seine Gegnerin, seine Konkurrentin, vielleicht auch seine Feindin in manchen Momenten besiegt. Es ist ein ganz klares Spiel, in Formen und Regeln gestrickt. Und wenn du die bessere Spielerin an dem Tag bist, dann gewinnst du und die andere muss dir die Hand schütteln, dir in die Augen sehen und Glückwunsch sagen. Muss sie nicht, aber machen die meisten, ne? Und dieser Moment des Triumphes auch über jemanden, und ich glaube, dass wir deswegen auch in der Gesellschaft Sport so wichtig finden, dass du das in einer geregelten Form, die am Ende niemandem wehtut. Es hat weder mein noch ihr Leben geändert, dass ich gewonnen oder verloren habe. Es hat einfach nur einmal kurz mein Ego geboostet. Und genau das, was du erzählt hast, Sophie oder auch Joko, dass die dann hinterm Rücken vielleicht schlecht über dich reden oder dass vielleicht die Sympathien, manchmal sind die Sympathien einfach nicht da. Manchmal mag man jemanden einfach nicht oder die triggert einen oder was auch immer es ist. Und das kann man einfach in dieser strikten Form und den strikten Regeln des Tennisplatzes ausleben, sich voll da reinlegen, ist es akzeptiert, dass man alles tut, um zu gewinnen, und am Ende kannst du auch noch diesen kleinen Moment des Triumphes mitnehmen und diesen Moment der Katharsis, der genau 5 Minuten dauert, weil dann musst du ja schon am nächsten Tag gegen die nächste spielen und einen neuen Hass entwickeln. Ich habe selten mit Hass fungiert, aber es gab schon Momente, wenn ich eine gar nicht mochte oder wenn mal was vorgefallen war, wo das auch funktioniert. Das funktioniert leider nicht so lange. Es geht so ein Match gut, wenn du ständig deine Karriere oder dein Tennis darauf aufbaust, jemanden zu hassen, dann wird es sehr schnell sehr anstrengend und kostet dann am Ende mehr Energie, als es dir gibt. Und Tennis ist ein Sport der Konstanz. Man spielt von Januar bis November und die meiste Zeit musst du irgendwie zusehen, dass du mit deinen Energien haushaltest, statt sie einfach sinnlos auf Hass zu verplempern. Deswegen musst du da so eine Balance finden, die funktioniert.
Hattest du schon mal Matches, wo du die schlechte Verliererin warst, die du eben angedeutet hast, dass man sich eben nicht die Hand gibt, sich nicht in die Augen schaut? Gab es schon mal eine Gegnerin, der du einfach nicht gratulieren konntest, weil du so einen Hals hattest auf die?
Es gab einen Moment, ich habe zum Glück das Match gewonnen, aber diese Gegner, also im Tennis kann man so ein bisschen auch das Regelwerk ausnutzen, um die Gegnerin, das hast du wahrscheinlich bei Breakpoint auch gesehen, Joko. Man kann zum Beispiel Verletzungspausen nehmen, wenn die andere gerade einen Lauf hat, oder Toilettenpausen, Umziehpausen. Es gibt so ein paar Sachen, womit du ausreizen kannst. Und wir nennen das dann Gamesmanship im Tennis. Das ist Gamesmanship, die macht das wieder. Und ich habe zum Glück gewonnen und einer hat es bei mir versucht, jedes Mal, wenn ich angefangen habe, gut zu spielen, hat sie eine Verletzungspause genommen, etc., etc. Und sie musste ja mir gratulieren, das war dann dieser Moment der Katharsis, aber es war die allererste, der ich die Hand, normalerweise gibt man sich so die Hand so ein bisschen so Buddy-Buddy-mäßig, ne? Wie zwei Jungs beim Fußball, die sich so, oder beim Basketball, die sich so abchecken.
Reicht.
Und dann so ein bisschen mit der Brust vor, so ein kleiner Buddy-Check, oder mal, wenn du
eine Männerbegrüßung
kennst, dann umarmt
das.
Ihr euch kurz. Ja. Aber generell gibt's immer so diesen awkward Buddy-Check, ne? So halbe Hand und dann geht man so kurz ran und berührt die beiden Schultern. Und ihr habe ich so eine ausgestreckte Hand gegeben, wie man vielleicht einem Hans Joachim gibt, der 77 Jahre alt und man sich so vorstellt, so hallo Hans-Joachim, ich bin Andrea, die habe ich ihr so auf 3 Meter Entfernung, habe ich ihr so eine Hand gegeben, das war eigentlich das einzige Mal, meistens konnte ich meine Fairness noch zumindest vorspielen bis zum letzten Moment, wenn ich dann in der Umkleide war und meine Schläger in den Müll geschmissen habe.
Du hast letztes Jahr, ne, deine Profikarriere beendet. Im selben Jahr wie Federer und Williams, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ich war kurz davor, dir auf Instagram zu schreiben, weil mich das wirklich interessiert hat. Gibt es so Momente, wo du egomäßig gedacht hast, ach, hätte ich es ein Jahr früher oder später gemacht, weil natürlich war das jetzt euer Jahr und nicht deins alleine? Wenn noch zwei andere Weltklasse-Tennisspieler aufhören, dann nimmt das so ein bisschen natürlich was von den Glamour-Headlines, was dein Karriereende angeht.
Ja, es war witzig, dass du das fragst. Ich habe mein zweites Buch kommt im Frühjahr raus und da werden ganz viele dieser Themen verarbeitet. Aber ich erzähle es schon jetzt, ist ja auch wurscht, da muss es auch keiner mehr lesen. Ist auch leichter, den Podcast sich reinzuziehen, als es zu lesen.
Hört auch keiner den Podcast, das ist gar nicht so schlimm.
Also ich habe einen Monat, bevor ich dann aufgehört habe, habe ich beschlossen, bei den US Open aufzuhören. Ich habe es nur meinem Trainer oder meinem Team gesagt und habe denen gesagt, hier, versucht schon mal eine andere Spielerin oder einen anderen Spieler zu finden bei den US Open. Die wussten, dass es wahrscheinlich mein letztes Jahr wird. Also darauf waren sie von Anfang an vorbereitet, aber sie wussten noch nicht, welches Turnier mein letztes wird. Und ich hatte dann entschieden, dass es bei den US Open in New York, wo ich viele Freunde habe, das letzte sein sollte. Und ich wollte es eigentlich niemandem sagen, sondern dann einfach so hinterher bei den sozialen Medien so, ciao Kakao Leute, ich bin fort, ne? Und mein Trainerteam hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass ich es vorher sage, weil wenn auch nur ein einziger Fan da draußen, mein einziger Fan, den ich da draußen hatte, wenn der entscheidet, er möchte bei meinem letzten Spiel oder beim letzten Turnier dabei sein, dann wäre es unfair, wenn ich das nicht sage. Und dann habe ich gesagt, okay, gib mir 3 Tage Bedenkzeit und dann entscheide ich. Und dann habe ich irgendwann nach diesen 3 Tagen habe ich entschieden, okay, ich sage dann einfach, dass das mein letztes Turnier ist und fertig. Und geh schlafen, dachte am nächsten Morgen mache ich das, wach auf, mach mein Handy an und Eilmeldung, Serena Williams tritt bei den US Open zurück. Also genau, als ich auch zurücktreten wollte. Und das war, einerseits war ich erleichtert, weil ich wusste, es wird keinen interessieren, dass ich auch zurücktrete. Es wird einfach an allen Menschen vorbeigehen. Auf der anderen Seite fing etwas anderes an, was auch interessant war, dass ich angefangen habe, weil alle, absolut alle Leistungssportler und Sportlerinnen dieser Welt, wenn sie als Kind davon träumen, Tennisspielerin, Leichtathlet, Zehnkämpferin zu werden, träumen davon, die Nummer 1 der Welt zu werden und Weltmeister oder olympische Medaille oder in unserem Fall Grand Slams zu gewinnen. Das ist der absolute Zenit und davon träumen alle. Ich habe nichts davon erreicht in meiner Karriere. Ich hatte eine sehr gute Karriere, aber ich habe nichts von diesem absoluten Goldstandard erreicht. Und Serena Williams war natürlich das komplette Gegenteil. Die hat alle Rekorde gebrochen. Und das war für mich nochmal eine harte Phase, dann so mich von ihr zu distanzieren und für mich eine Zufriedenheit mit meiner Karriere zu finden und nicht dann auf meine Karriere mit einer gewissen Bitterkeit drauf zu gucken, weil ich eben nicht diese Sachen erreicht hatte, sondern das war dann nochmal so ein Monat, der echt nicht so leicht war, wo ich dachte, ja, alles, was ich erreichen wollte, als ich ein Kind war, habe ich nicht geschafft. Ist es jetzt alles wertlos gewesen? Und das geht dann auch weg und es ging auch weg und ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist, aber das war dann nochmal auf einer anderen Seite, also nicht etwas, was in der Öffentlichkeit ganz simpel war, es wird keinen interessieren, dass ich zurücktrete, sondern für mich persönlich einfach dieses, habe ich eigentlich meine Karriere an die Wand gefahren. Das musste ich dann auch mal mit mir selbst ausmachen. Aber es ist okay. Es ist ein Jahr später. Ich bin happy mit dem, was ich geschafft habe. Aber damals war es nicht ganz so leicht.
Das finde ich aber irgendwie, also ich finde es total krass, dir dazu zu hören, weil man so von außen betrachtet natürlich ein ganz anderes Bild hat. Weil ich hätte jetzt gesagt, so, ey, willst du mich verarschen? Was für eine unfassbare Karriere. Aber im Tennis ist ja wirklich so dieses Solo. Also du alleine bist die eine Person, die das klar machen muss. Und wenn man dann sagt, da sind weltweit Millionen von Tennisspielerinnen, die wahrscheinlich auch Millionen von denen, die Profis werden wollen und du bist die 9. Beste der Welt und ich verstehe, dass in so einem eigenen Leistungsanspruch man sagt, naja, aber da waren halt noch 8 vor mir, aber du warst halt die fucking 9. Beste auf diesem Planeten. So, das ist absurd, dass man eigentlich sich nur an, also wirklich doof gesagt, du orientierst dich an den 8 über dir, aber siehst die, keine Ahnung, wahrscheinlich 30 Millionen unter dir, siehst du gar nicht.
Ja, das ist sehr nett, dass du das sagst, Joko.
Nee, das ist mein total ernst.
Ja, es ist auch, wie gesagt, wirklich, ich bin auch jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand, bin ich auch total glücklich, wie es gelaufen ist und zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Aber es ist trotzdem, ja, es ist halt einfach, und ich muss sagen, ich war am unglücklichsten, als ich die 9 der Welt war, einfach weil du nur noch diese 8 vor dir siehst. Das ist so die einzige Reue, die ich habe, wenn ich zurückblicke, ist, dass als ich meine beste Phase hatte, dass ich nicht einmal innegehalten habe und mal kurz so mir vergegenwärtigt habe, was ich eigentlich erreicht hatte und froh war, weil dann erst, also es fühlt sich wirklich so an, wenn du so weit oben stehst. Ich weiß nicht, ob es egal wo ist, aber auf jeden Fall im Leistungssport, wenn du so weit oben stehst, wird die Luft wirklich dünner und das meine ich nicht als Bild, Bild, um etwas zu beschreiben, sondern ich meine das wirklich, so fühlt es sich an. Du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr atmen, weil jeder Moment, jedes Frühstück, das du zu dir nimmst, jede Nacht Schlaf, die du nicht richtig, die nicht 8 Stunden dauert, kann dich am nächsten Tag den Sieg kosten, weil dann wirklich Milliprozent den Unterschied ausmachen, ob du gewinnst oder verlierst. Und es geht so schnell und die anderen versuchen dich natürlich ständig wieder runterzudrücken und wegzudrücken. Und das hat sich echt irgendwann so angefühlt, als würde die Luft aus der, also es ist super interessant, auch bei Tennisturnieren ist es so, am Anfang sind 128 Spieler und Spielerinnen auf der Anlage, es sind alle da. Nach dem ersten Tag ist schon die Hälfte weg, da hast du nur noch 64. Am dritten Tag sind nur noch 32 da und so dezimiert sich die Zahl von Tag zu Tag, bis am Ende nur noch 2 Spieler und 2 Spielerinnen in der Umkleide sind. Und trotzdem, obwohl nur noch 2 Spielerinnen in der Umkleide sind, fühlt es sich so an, als könntest du nicht mehr atmen, weil einfach der gesamte Sauerstoff aus diesem Raum rausgesogen wurde, obwohl ja am Anfang, wenn 128 da sind und ganz physikalisch kein Platz da ist, alles noch okay ist, weil es ist ja erst der Anfang des Turniers. Und dieser Leistungsanspruch ist halt immer da und ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu und das härtet dich auch ab. Aber es ist natürlich auch sehr anstrengend mental und ich muss sagen, als ich dann aufgehört habe, am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin, habe ich mich 10 Zentner leichter gefühlt und da habe ich erst gemerkt, man merkt es ja nicht, wenn man drinsteckt, aber da habe ich erst gemerkt, dass ich immer so ein latenten Druck zwischen meinen Schultern mitgetragen habe und als ich dann aufgehört hatte, war es weg und es war auch ganz schön.
Wir müssen ja auch mal über den Sunset Club reden, weil du bist unser potenziell neues Clubmitglied. Okay. Also Andrea, die Geschichte unseres kleinen Sunset Clubs ist so, dass eigentlich ist es eine Art Täuschungsmanöver von Joko gewesen. Also wir haben das die letzten Monate so ein bisschen ruhen lassen, dass ich da eigentlich immer noch einen Hals wegen habe, weil wir uns aneinander gewöhnt haben, Joko und ich. Aber Joko hat mich eigentlich gelockt in diesen Podcast mit, das wird ein Club. Und ich dachte, Club mega, Podcast Club gibt's noch nicht. Und wie das bei so tollen Ideen ist, oft, gerade übrigens auch bei tollen Ideen von Joko Winterscheidt habe ich immer mehr gelernt, ja, die verflüssigen oder verdunsten so ein bisschen im Raum des Wahnsinns. Das heißt,
in anderen Worten, wenn ich sie nicht mit Leben befülle, dann ist es halt einfach am Ende
so
eine scheiß Idee gewesen.
So, das heißt jetzt irgendwie Club und er kann mir immer noch nicht so richtig erklären, was der Club-Gedanke dahinter ist, außer dass halt zwischendurch tolle Gäste da sind, das stimmt schon. Aber ich würde gerne, weil du bist ja wahrscheinlich, bist du in mehreren, Moment mal, muss man als Tennisprofi in mehreren Tennis, bist du, okay, ich habe einen ganz krassen Gedanken, ich kann ihn nicht formulieren. Bist du nur in deinem ersten Tennisclub Mitglied, in dem du halt angefangen hast, als kleines Kind Tennis zu spielen?
Ich bin in 2 Clubs Mitglied, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin in dem Club, genau, in dem ich aufgewachsen bin, hier in Darmstadt Mitglied. Und ich war eine Zeit lang, als ich Bundesliga gespielt habe, war ich in Dresden Mitglied, in Blau-Weiß Dresden. Da musst du dann auch Mitglied sein. Und zwischendurch war ich habe auch mal für Düsseldorf gespielt, aber im Tennis ist Bundesliga nicht so groß wie, sagen ich mal, im Fußball oder Handball oder so. Aber jetzt muss ich kurz einmal den Spieß umdrehen und eine Frage stellen. Wie ist euer Vibe am Anfang gewesen und wie hat er sich jetzt entwickelt? Das interessiert mich. Musstet ihr daran arbeiten? Musstet ihr so Teambuilding-Maßnahmen mit so in Zoom-Calls zu Konferenzen gehen, damit ihr euch aneinander gewöhnt?
Ich habe mich rückwärts fallen lassen und Sophie hat mich aufgefangen, da wusste ich, es läuft.
Ich habe also, sehr gut. Ich würde sagen, wir sind so aufeinander geprallt und haben gemerkt, wir verstehen uns wahnsinnig gut. Das Beste für uns war, zumindest meine Wahrnehmung, dass wir diesen Clubtitel hatten und man erstmal gemeinsam rausfinden konnte, was soll das eigentlich? Was machen wir hier genau? Und allein das war wie, als hätten wir, also für mich hat sich angefühlt, als hätten wir ein Unternehmen zusammen gegründet, weil wir uns ständig fragen mussten, aber was ist denn jetzt genau der Club? Was haben wir jetzt ein Clubheim? Haben wir jetzt Collegejacken? Was ist denn jetzt los?
How, why, what?
Ja, genau. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Es ist vielleicht auch wichtig, dass wir immer wieder nochmal drüber reden, weil ich hab euch beiden schon angemerkt, dass ihr das Gespräch woanders hinlenken wollt, weil ihr wahrscheinlich unter einer Decke steckt. Andrea ist wahrscheinlich, macht gemeinsame Sache mit Joko, weil ihr nämlich der Frage, der eigentlich relevanten Frage, wollt ihr gerade aus dem Weg gehen Du hast Andrea gepaypalt, damit sie jetzt eine andere Frage stellt. Damit wir nicht.
Damit dich gaslighte ich und Andrea paypal ich.
Also ich würde sagen, ich habe einen neuen Freund fürs Leben gefunden und einen Podcast mache ich auch noch mit ihm. Das ist also, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Ich weiß trotzdem noch nicht, was dieser scheiß Club soll.
So adorable. Ich finde, ihr solltet auf jeden Fall ein oder zweimal im Jahr so ein Live-Event machen, wo ihr ein Clubhaus mietet und das dann richtig wie so eine Vereinsfeier aufzieht.
Oktoberfest?
Nee, aber wirklich auch so mit meinst du damit so richtig, der Schriftführer muss vorstellen, wie es letztes Jahr lief,
genau,
und der Rechner wird entlastet und
ja,
so.
Ja, genau.
Ja, da hätte ich, weil das würde, dann würde es auch langsam mal Sinn ergeben, Joko. Dann würde dieser Club hier auch nicht wie so eine leere Behauptung im Raum rumstehen, sondern dann könnten wir zweimal im Jahr, aber auch am liebsten so ein wirklich muffiges Clubheim. Es muss dann schon auch braun gefliest sein und so, ne? Und Bitburger Werbung muss überall
hängen. Genau. Und genau dann, dass man so die Satzung vorliest und das sind unser Mission Statement und deswegen sollte man hier Mitglied oder, und dann muss man auch zu so einem Arbeitseinsatz aufrufen. Das gibt's immer zweimal im Jahr, so ein Arbeitseinsatz aller Mitgliederinnen, dass du,
dann,
keine Ahnung, die Bäume abschneiden musst oder irgendwelche Gräser zusammensammeln musst und so weiter, damit der Verein niemanden dafür bezahlen muss. Also solche, ich finde, das solltet ihr zweimal im Jahr auf jeden Fall, so ein Live-Event solltet ihr machen.
Was ist dein Gefühl, wenn du heute in dieses Vereinsheim von deinem Darmstädter Tennisclub gehst?
Wahrscheinlich das gleiche Gefühl, das Joko hat, wenn er aufs Oktoberfest geht. Ich gehe dahin, trinke ein paar Bier, stell mir ein paar Bier rein und dann gehe ich wieder nach Hause.
Das ist ungefähr das
Äquivalent
schön
zu deinem Gefühl. Und es ist doch auch bestimmt nicht so schwer. Sorry, ich bin gerade so inspiriert von diesem Clubgedanken. Ich finde,
ja, endlich mal, endlich mal jemand.
Ja,
hey, das war auch mein Gedanke.
Und dann
Gedanke.
Kann man Mitglied werden, das wäre doch mega.
Ja, Andrea, da sagst du einen tollen Gedanken, den ich Joko seit Monaten, teilweise auch unter Androhung von Gewalt, immer wieder mitteile. Und weißt du, was bisher passiert ist? Ja, nischt. Ich glaube, ganz ehrlich, einmal hat Joko so mit 14 Maß im Bauch so gesagt, man könnte ja auch mal ein T-Shirt drucken. Siehst du irgendwo T-Shirts? Nix ist. Der hat mich in den Club gelockt. Und jetzt sitze ich hier, mitgehangen, mitgefangen. Aber gerne, wenn du hier nochmal Druck machen kannst öffentlich, Andrea, bin ich die Erste, die sagt Danke.
Du kannst gerne, aber ich merke, du bist ja jetzt auch in Rente. Also wenn du eine Aufgabe suchst, Andrea, vielleicht sollten wir danach nochmal sprechen, weil vielleicht gibt es ja für dich im Sunset Club eine Wolke, in der wir dich unterbringen können. Für mich ist das so, und ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, dass du dabei bist, und dann kann Sophie nicht so ausrasten, wie sie ausrastet, wenn wir privat reden, weil es eine Podcast-Aufnahme ist. Aber für mich ist die Situation so, ich habe immer sehr gute Ideen, aber ich bin sehr schlecht im Exekutieren. Also es ist so, lass das machen und dann bin ich Feuer und Flamme, aber ich brauche dann Leute, die quasi immer wieder, sag ich mal, Holz nachlegen, damit die Flamme nicht erlischt.
Du bist der Brad Pitt der Fernsehbranche in Tennis. Der kann nur
besser aussehen.
Der schauspielert nur gut, bisschen besser aussehen natürlich, aber der schauspielert nur gut, wenn er einen guten Partner an seiner Seite hat. Wenn ihr mal überlegt, alle Sachen, wo er solo ist und wo alles an ihm hängt, sind so, hä? Aber wenn er mit Jonah Hill in Moneyball ist, ist er sehr gut. Wenn er mit George Clooney in Ocean's 11 ist, ist sehr gut. Also du brauchst immer jemanden an deiner Seite.
Also ich muss sagen, ich finde, André, also A, tust du mir unglaublich gut. Ich finde, der Vergleich hinkt null. Das ist, da kommt mein kleines Ego sofort auf so Gedanken, wie so, das muss sie ernst meinen. Das ist 100% ernst gemeint. Das ist genauso, wie sie sagt. Und ja, Sophie ist meine Jonah Hill oder mein Leonardo DiCaprio. Aber
können wir noch jemanden als Beispiel nehmen, der nicht sau creepy ist? Fällt uns eine dritte Person ein, die einfach nicht kurz vor Cancelung steht?
Angelina Jolie?
Ja, du bist die Angelina Jolie.
Ich halte mich ehrlich gesagt für erotischer als Angelina Jolie. Für mich
wir kaufen uns ein Weingut und werden uns darüber mehr streiten als über alles andere, weil das wir jemals getan haben.
Hast du das nicht schon mal gemacht?
Das habe ich schon mal
gemacht. Oh, komm, wir kaufen ein Weingut und machen Konkurrenz zu drei Freunde Wein.
Oh, das wäre schön, das ist eine gute Idee. Oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren, das wäre so unangenehm.
Du bist auch ganz rot, ich finde das so süß an Joko, dass man den so, dass ich habe das Gefühl, dass ich manchmal gar nicht einschätzen kann, warum es schon so eine Grenze erreicht ist von, oh, das ist jetzt aber frech, aber ich glaube, unsere Joko und meine, das ist aber jetzt frech, Grenzen liegen so 34 Kilometer voneinander weg, weil wenn ich das Gefühl habe, der Witz
Nordpol,
war wirklich,
Südpol.
Der war so ein bisschen edgy, da ist Joko quasi schon dabei, Entschuldigungsvideos mit der rechten Hand aufzunehmen, der setzt sich dann in sein YouTube-Zimmer und sagt, wie er sich in der letzten Podcast-Folge gehört hat, haben wir die Grenze des Sagbaren unwiderruflich überschritten.
Es tut mir wahnsinnig leid. Ich veranlasse Gegendarstellungen, die ich per anwaltlichen Schreiben an die ganze Republik rausschicken lasse, für den Fall, dass irgendwer mitbekommen hat. Aber ihr müsst kurz weitermachen, weil ich finde wirklich keinen Punkt, wo ich jetzt hier sauber ansetzen könnte.
Das ist so gut.
Weil mein Bauchgefühl gerade so...
Andrea, ich möchte dir eine Frage stellen. Joko hat, glaube ich, nicht den Mut, sie dir zu stellen.
Was hältst du von Julian Nagelsmann als Bundestrainer?
Ja, genau, das stelle ich privat, weil über Fußball rede ich nur privat.
Das ist aber so schade. Eigentlich müsste man mit Sophie doch tatsächlich einen Fußball-Podcast machen, weil es ist Gold, wenn wir über Fußball reden.
Ja. Eine Frage, die ich dir stelle, weil Joko entweder den Mut nicht hat oder nicht weiß, dass die Leute da draußen vor allem diese Frage von dir beantwortet wissen möchten, Andrea Petkovic. Was hältst du von Taylor Swift?
Oh. Also ich muss sagen, Taylor Swift und Kelsey Travis, momentan die Romanze in Amerika.
Genau, deswegen will ich mit dir drüber reden.
Okay, super, ja. Ich liebe Travis Kelsey, ist ein Megatyp und ich liebe auch diese Romanze gerade. Ich bin ein großer American Football Fan und ich mag diese Kombination sehr, sehr gerne. Und Kansas City war im absoluten Aufruhr, als Taylor Swift da aufgetaucht ist. Und ich muss sagen, ich mag Taylor Swift ganz gerne. Ich höre mir jetzt nicht ihre Musik dauerhaft an, aber ich schalte nicht um, wenn sie kommt. Und ich fand das Album mit...
Gut, das war's. Schön, dass du da warst.
The National.
Ganz großen
wir
Applaus.
Wir sind Swifties. Wir sind beide Hardcore-Swifties geworden. Swifties? In diesem Podcast.
Okay, ich mag Taylor Swift. Doch.
Ich bin, glaube ich, noch tiefer drin als Joko, aber ich bin gerade richtig dabei. Stimmt. Und ich möchte, weil ich habe gedacht, das liegt auf der Straße, dieses Thema, weil Taylor Swift und Profisport, das sind zwei Themen, die wir hier gemeinsam und alle Leidenschaften, die dieser Podcast jemals hatte, kommen zusammen. Für die zwei Leute, die das nicht mitbekommen haben, Taylor Swift war, also bisher weiß man noch nicht mal, ob die sich daten. Die ist bei einem Footballspiel gewesen in Kansas, weil Travis Kelce, der Quarterback, öffentlich so ein bisschen sie angeflirtet hat und dann war sie da und die sind alle sehr aufgeregt und glauben, die daten sich und die sind nach dem Spiel auch zusammen irgendwie im Cabrio weggefahren. Das war alles sehr, sehr schön. Und
im Cabrio weggefahren? Wirklich?
Ja, die sind wirklich mit so einem roten Cabrio. Es gibt so ein ganz wunderschönes Bild. Wie
mit KC auf der Seite auch, kennst du
das? Das Gott sei Dank nicht, aber es war alles so ein bisschen sehr inszeniert, kitschig, aber ich find's toll. Und was natürlich passiert ist, obwohl der hat, glaube ich, zweimal den Super Bowl mit seinem Team gewonnen, ist einer der besten Footballspieler, einer der bekanntesten Footballspieler. Aber was natürlich jetzt passiert ist, ist, dass Taylor Swift als eine der berühmtesten Personen der Welt diesen Mann nochmal deutlich berühmter macht und dass die ganzen Girlies gerade sagen, Taylor Swift hat Travis Kelce prominent gemacht, was dazu führt, dass jeder Footballspieler der Welt sagt, Fan der Welt sagt, spinnt ihr eigentlich? Dieser Mann ist vorher schon ein Promi gewesen, der brauchte nicht Taylor Swift, um berühmt zu sein. Und ich habe mich gefragt, ob wir das nicht in Deutschland hinbekommen könnten. Wer ist denn die deutsche Taylor Swift? Und könnte die deutsche Taylor Swift nicht mal, das wäre ja so, als würde dann die deutsche Taylor Swift jemanden von Bayern oder so daten.
Noch
und dann würde man sagen, Joko, sag mal schnell einen Bayern-Spieler, einen berühmten.
Serge Gnabry.
Wen, was, wie? Hast du gerade einen Schlaganfall gehabt?
Serge
Gnabry?
Ja.
Stell dir vor, also die deutsche Taylor Swift würde Serge Gnabry daten, sehr bekannten Spieler, wie wir alle wissen. Und dann würde ich sagen können, naja, Sheeran David, die hat ja Serge Gnabry erfunden und die hat ihn ja bekannt gemacht. Und dann, ich fände das wahnsinnig lustig und ich würde das gerne am Reißbrett planen. Ich würde gerne öffentlich Druck auf zwei Personen aufbauen, dass die anfangen, sich zu daten, damit ich meinen deutschen Taylor Swift-Traum leben kann. Nämlich einfach Gossip. Darum, um anderes geht's ja nicht. Wer ist die deutsche Taylor Swift? Damit müssen wir anfangen.
Ja. Das muss Joko beantworten, aber ich wollte nur das Ganze nochmal unterstreichen, was Sophie gerade erzählt hat, mit Zahlen, weil wir lieben ja Zahlen im Sunset Club.
Oh,
ganz offensichtlich bin ich jetzt
gesagt.
Schon Mitglied, ob ich wollte oder nicht.
Nice!
Die Idee das funktioniert, Sophie. Es ist genial, was ich mir ausgedacht habe.
Ja.
Die Trikotverkäufe von Travis Kelce sind um 400% am nächsten Tag.
Und soll ich dir was sagen? Ich habe heute Morgen, bevor ich diese News gelesen habe, ich wollte mir eins kaufen. Ich war kurz davor, mir eins zu kaufen, weil ich dachte, das wäre so ein Outfit, the girls will get it. mich werden einmal im Jahr irgendwelche Menschen ansprechen und sagen, bist du auch Football-Fan? Und dann werde ich sagen, nein, ich mochte die frühen Alben, aber der spätere Kram war mir zu Kommerz. Aber alle Taylor Swift-Fans würden wissen, weil ich glaube auch, die heiraten und kriegen Kinder und sie schreibt ganz tolle Alben über ihn. Also ich habe da große Hoffnung, bin auch emotional sehr involviert. Und als ich dann gesehen habe, dass die Verkäufe um 400% gestiegen sind, weil ich offensichtlich nicht das einzige Girlie auf der Welt bin, die auf die Idee kam, habe ich gedacht, nee, das ist vielleicht einen zu doll, weiß ich nicht. Aber das fand ich auch eine absolut fantastische Information.
Nee, ich finde das gut. Ich finde, in Deutschland wärst du damit immer noch, also in Amerika vielleicht wärst du ein bisschen on the nose, würden die sagen, aber ich glaube, hier in Deutschland wärst du immer noch so, würdest du ein paar Blicke ernten, die so anerkennt, Props. Mit einem Auge, genau, mit einem Auge so zuzwinkern.
Oh, guck, ich wäre genau so ein Typ. Ich wäre so, genau, aber 100%. Ja. Genau wie so,
vielleicht, super. Vielleicht bestelle ich es doch noch. Oh, ja, wie gut.
Doch, ich finde schon.
Aber David, wie heißt er? Travis Kelce. Entschuldigung. Travis Kelce.
Travis Swift bald, aber Travis im Moment Swift. Noch Kelce.
hat er so eine Historie, was Dates angeht?
Ich glaube nicht, ne? Oder?
Ja, ist der so ein bisschen. Oh nein! Doch, der ist jetzt nicht einer, der so blind durch die Gegend datet, aber der hatte schon so ein paar Girlies, wie du gerade gesagt hast, die auch so, also der hatte schon so ein paar Mal, war er in den Gossip-Nachrichten in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, da müsste ich meinen Freund mal fragen, der verfolgt alles American Football. Ich frage ihn mal und dann reiche ich die Information
nach. Hast du dem heute Morgen schon gesagt, dass Taylor Swift Travis Kelce berühmt gemacht hat? Um seine Reaktion zu bekommen?
Habe ich noch nicht. Er schläft noch in New York, ist es ja 6 Stunden, also da ist es ein bisschen, da ist es glaube ich 5 oder 4 Uhr morgens gerade, aber wenn er aufwacht, werde ich ihm eine Nachricht schicken, die ihm das schon sagt.
Ich habe mich aber jetzt auch mit ihm natürlich das erste Mal auseinandergesetzt, weil ich mit Football wirklich noch weniger am Hut habe als mit anderen Sportarten und ich merke immer wieder und ich würde gerne von dir wissen, Andrea, ob das ein blödes Sportler-Klischee ist oder ob es wirklich ein bisschen mit der Realität zu tun hat. Ich bin immer noch so ein bisschen angenehm positiv überrascht, wenn ich einen Profisportler, egal aus welcher Sportart, sehe oder höre und ich merke, der ist lustig, charmant und intelligent.
Leider nicht. Also es ist leider die Überraschung wert. Also bei den Jungs. Ich finde, bei den Frauen gibt es ganz viele, die echt was drauf haben und die super interessant sind und witzig. Bei den Männern leider, sind halt schon am Ende Jocks. Ne? Es sind halt Jungs, die... Jocks, halt so die bei im Highschool, wenn du Highschool-Filme... Genau, Jocks Winterscheid.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein guter neuer Vorname für mich ist, wenn du sagst, wenn das die Typen sind, die du gerade beschreibst, so Highschool-Typen, die einfach, die Typen wie ich hassen solche Typen in solchen Filmen. Also wenn das Jocks sind, dann will ich kein Jock sein. Okay. Da will ich lieber ein Joke sein.
Joke Winterscheid. das finde ich süß. Kannst du eigentlich, also du hast schon entschieden, du bist jetzt Mitglied im Club, ne? Das Ding ist durch, der Mitgliedsantrag ist schon unterschrieben, das haben wir eben per E-Sign mit deiner Agentur gemacht, parallel.
Das richtet sich nach den Preisgeldern, die man verdient hat, das ist uns immer am wichtigsten.
Okay.
Ja.
Ich habe noch eine Sponsoring-Frage, weil ich bin, wie viele andere Leute auch da draußen, ist keine bezahlte Werbung, Achtung, keine bezahlte Werbung, hallo, Vorsicht. Ich bin großer Fan von der Marke Fred Perry, die ja eigentlich mal eine Tennismarke war, oder? Fred Perry war doch Tennisspieler und fand die Klamotten einfach so ugly, die alle getragen haben, hat eine eigene Marke gemacht. Gibt's irgendeinen Profi, der von Fred Perry gesponsert wird?
es gab mal ihn gibt es immer noch, aber er ist nicht mehr bei Fred Perry. Andy Murray, ein Schotte, der für England spielt und da schon einige Konflikte und Diskussionen auf sich gezogen hat. Der hat ganz lange in Fred Perry gespielt, als er auf die Tour kam, als er noch relativ jung war. Er ist mein Jahrgang, 87, also jetzt ist er auch schon 36, aber als er so 20 war, hat er für ein paar Jahre in Fred Perry gespielt und das sah super aus. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Fred Perry noch so Performance-Zeug macht, ehrlicherweise.
Sollen sie. Andy Murray, das ist, glaube ich, der einzige Tennisspieler, den ich...
Ich liebe den Satz. Sollen sie einfach so in so einem Nebensatz
rauskommen. Die sollen jetzt wieder machen.
Sollen sie mal wieder machen.
Ja. Andy Murray ist der einzige Tennisspieler, den ich kenne, weil der hat irgendwas erreicht, irgendeinen Rekord gebrochen und wurde von einem Reporter gefragt, wie es sich anfühlt, der erste Tennisspieler zu sein, der das geschafft hätte. Und dann sagte er, ich bin nicht der erste Tennisspieler, ich bin der erste männliche Tennisspieler. Serena Williams hat diesen Rekord längst gebrochen. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil das so eine ganz kleine Geste ist natürlich, aber da steckt ganz viel drin, dass nämlich ein Mann die sportliche Leistung, Leistung einer Frau sieht und anerkennt und in einem Moment sich gegen sein eigenes Ego und für diese Anerkennung, die diese Frau verdient hat, entscheidet. Und das ist natürlich eigentlich nur wirklich ein Mini-Nebensatz, aber ich finde, das ist stellvertretend für eine unglaublich coole Haltung in Bezug auf Männlichkeit und Weiblichkeit im Sport, weil der hätte auch ohne Not sagen können, it feels amazing, thank you. Und stattdessen hat er gesagt, it's not true. Ich bin halt nicht der Erste, ich bin der erste Mann, der es geschafft hat.
Ja, und das Ganze mit schottischem Akzent, was sehr sympathisch ist. Und er war auch außerdem der einzige und also der erste und ich glaube bisher der einzige Tennisspieler jemals, der eine Trainerin verpflichtet hat, Amélie Mauresmoe, und mit der er auch 2 Jahre zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das gab es bisher absolut gar nicht und hat es auch seitdem gar nicht mehr gegeben. Es gab so ein paar Mütter-Sohn-Geschichten, ne? Also dass die Mutter mal Tennisspielerin war und mit dem Sohn rumreist und auch so ein bisschen im Coaching dabei ist.
Ich habe auch gerade gestern ganz kurz vor Ödipus.
Ich dachte so, huiuiuiui.
im Coaching. Aber genau, er war auch der Erste, der eine offizielle Trainerin angestellt hat und auch 2 Jahre mit der zusammengearbeitet hat.
Okay, ich möchte eine Variation von dieser Taylor Swift-Idee reinreichen und gucken, was ihr davon haltet.
Warte mal, wir haben noch gar nicht festgestellt, wer die Taylor Swift Deutschlands ist.
Ja, ich wollte davon weg, weil ich Joko angemerkt habe, er findet es sau unangenehm.
Weil es so schwer ist. Es ist tatsächlich, ich hätte total Lust, diese These irgendwie aufzustellen, um dann zu gucken, ob man sie auch in die Wahrheit umgesetzt bekommt. Aber es ist wirklich schwer, jemanden vergleichbar zu finden, weil du brauchst jemanden mit sehr großem Erfolg, aber natürlich auch Single. Weil das ist ja die eine Bedingung,
so.
Die damit ein...
Ah ja, das stimmt natürlich, aber wir machen es uns damit natürlich mit der Single-Sache erstmal unnötig schwer, weil wir sollten erstmal, glaube ich, die Frage beantworten, deutsche Taylor Swift.
Ist wahrscheinlich Helene Fischer.
Nein, die schreibt ja nicht ihre eigenen Sachen,
ja, und
oder?
Helene Fischer, und ich bin gar kein Fan von Helene Fischer-Bashing, die macht natürlich eher, also sie macht ja keine Radio-Pop-Musik, das ist ja, wir brauchen ja wirklich jemanden, da gehen 13-jährige Teenager hin und irgendwie Mitte 30-jährige...
Lena Meyer-Landrut,
oder... Ja. In 5 bis 7 Jahren, je nachdem, wie das so weitergeht, könnte es auch Iliver sein. So eine ganz tolle Songwriterin, die gerade ihr erstes Album rausgebracht hat und irgendwie hallenvoll macht, weil die Teenies sie einfach lieben. Wenn die diese Karriere aufrechterhält, könnte die Taylor Swift sein in 5 bis 7 Jahren. Aber ich glaube, es ist im Moment Lena, ja. Und dann müsste man halt gucken, ob die einfach bereit wäre für den Sport. Vielleicht nochmal... Müssen
mit
wir
Serge
mal
Gnabry
fragen.
Zusammenzukommen.
Ja, mit wem? Julian Schnabel? Wen?
Serge Gnabry.
Ach so.
Serge Gnabry.
Ich habe Julian Schnabel verstanden.
Julian Schnabel, ja genau.
Für den Sport. Aber mein Alternativvorschlag wäre gerade, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt noch umsattle, in Schottland die schottische Taylor Swift werde und dann mit Andy Murray zusammenkomme?
Ist das ein Modell, was du dir vorstellen kannst?
Ich mir persönlich?
Wir wollen dich nicht zwangsverheiraten.
Sehr.
Tatsächlich.
Ja. Hä? Dann süßer Feminist mit Locken? Ich habe das Ticket schon gebucht. Ich bin schon unterwegs. Ich habe meinen Reisepass verlängert für Andy Murray. Das sage ich euch aber.
Sophie, also ich würde dich für wenig hergeben, aber dafür würde ich dich hergeben.
Das ist lieb von dir. Und wir haben auch den Schritt übersprungen, wo ich erst noch kurz die relevanteste fragst, Musikerin okay Schottlands werde. Ne? Das ist egal. Das kriegen wir schon hin.
Also ganz ehrlich, das werden wir wohl hinkriegen. Schottland ist, glaube ich, jetzt nicht so überbevölkert und da sind wahrscheinlich nicht so viele deutsche Frauen, die da Fuß fassen wollen, weil ich glaube, da hast du schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Deine natürlichen roten Haare kommen dir da sehr entgegen, weil das ist natürlich auch gerne in diesen nordischeren, englischen Regionen, von auch Irland, da ist ja rote Haare, da bist du sofort ein Superhero.
Also ich sehe mich immer noch als Spielerfrau, komischerweise, wirklich. Ich glaube, irgendwann wird ein Spieler kommen, der das so lustig findet, dass ich keine Ahnung von Sport habe und sagt, das ist sie. Mama, Papa, das ist sie.
Stefan Effenberg.
Also ich glaube wirklich,
mit dem war ich
dass
kurz zusammen, das war... Yeah.
Das war. Aber ich glaube, dass das wirklich Deutschland...
Stefan Effenberg zusammen.
Mein Gehirn explodiert auch gerade. Und ihr knutscht auf dem Oktoberfest. So vor den Kameras, Mund offen, wie bei Mauer sucht Frau.
Sophie Effenberg. Ja, Entschuldigung, Andrea, du wolltest was mit Gehalt sagen.
Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, sorry. Ja, und dann kam ich rein und hab gefurzt.
Nee, überhaupt ohne Gehalt, absolut ohne Gehalt. Aber ich glaube wirklich, dass es die Gossip-Landschaft in Deutschland zerstören könnte, wenn du Sophie mit einem Sportler anbändelst.
Ja.
100%. Egal welcher. Am liebsten einer, der eher als dümmlich gilt,
ja,
natürlich gar nicht so ist, aber so natürlich irgendwie vermarktet wurde. Das würde die Gossip-Landschaft in Deutschland einfach zerstören.
Mir fällt
Kevin Großkreuz.
Genau. Ich habe das mittlerweile in meinem weitesten Bekanntenkreis so intensiv gestreut, dass ich, glaube ich, wirklich Spielerfrau werden möchte, dass ich mich letztens mit jemandem getroffen habe und das Erste, was ich erinnere mich leider nicht mehr, wer das war, und das Erste, was diese Person...
Hast du gefragt, spielst du Fußball?
Nein, das Erste, was diese Person mir gesagt hat, als wir uns hingesetzt haben, war, Kevin Großkreuz ist wieder Single. Also mein ganzer Bekanntenkreis und auch mein beruflicher Bekanntenkreis ist so richtig da mittlerweile drin, sich zu überlegen, wer könnte es denn sein, weil man auch nicht vergessen darf, es könnte ja auch, je nachdem, wer das ist, welcher Verein und wie diese Person sich positionieren will, könnte das ja auch Gold wert sein, so eine freche Feministin mit roten Haaren da sitzen zu haben, die dann, ich will auch nicht nur das so darstellen, als sei das für mich was, also er kann auch durchaus der Spieler was von haben. Und ich hätte auch Lust, ich würde dann auch mit den Spielerfrauen zu den Ausflügen fahren und so. Und ich würde dann auch im Käferzelt ganz oben mit denen da sitzen, in einem Dirndl und so.
Ich hab schwitzige Hände, wenn wir das hinkriegen. Ich habe noch die Nummer von Kevin Großkreuz, soll ich dir die nachher einfach schicken? Du kannst ihm mal so random mal schreiben und sagen,
Gott,
hey, ich...
Oh Gott, bitte.
Sophie Großkreuz.
So viel Großkreuz. Ich finde es am schönsten, finde ich, dass du eigentlich immer sofort deinen Namen oft klang mit dem Männernamen checkst und sagst, wie hört sich das denn an?
Ja, und ich sehe schon vor mir die Bildschlagzeile, Sophies neues Buch, was sagt ihr Freund Kevin Großkreuz dazu? Hat er es überhaupt gelesen?
Herr Großkreuz, haben Sie überhaupt das Buch von Ihrer Frau gelesen?
Aber ich will auch so Bilder von euch haben, wie ihr durch Berlin schlendert und so an einem Kaffee schlürft, also aus so einem Becher, weißt du, und so Arm in Arm in so etwas zu weite Klamotten, so wie man so erwartet, wenn ihr beiden euch halt einen Kaffee holen geht in Mitte.
Ja, also ich würde in der Sekunde, in der ich Spielerfrau wäre, sofort G-Klasse. Zwei nebeneinander.
Schwarz-matt.
Schwarz-matt, natürlich. Und eigentlich, ich würde nur noch im Berliner Westen durch die Gegend fahren, immer Kaffee to go dabei. Und so Eiswürfel drin, da würde ich mit klappern und würde die ganze Zeit mit dem Schlüsselband...
Lass das doch umgekehrt machen. Kevin, falls dich dieser Podcast erreicht und du meine Nummer noch hast, ich würde connecten. Wenn du, Kevin, mich anrufst und sagst, gib Sophie bitte meine Nummer, würde ich euch connecten. Weil man muss jetzt, hier entsteht so ein Bild gerade, Kevin haben wir einmal kennengelernt und er hat den großen Spaß mitgemacht, dass wir ihm einen goldenen Umberto bei Zirkus Halligalli verliehen haben, als Borussia Dortmund ich weiß gar nicht, wo die hingeflogen sind, Champions League irgendwo, da haben wir ihn abgefangen in Dortmund am Flughafen und ich werde nie vergessen, dass Kevin Großkreuz wirklich... Ich habe noch niemanden gesehen, der mehr verzweifelt geguckt hat als er, in dem Moment, weil er dachte so, wie soll ich damit umgehen? Die kommen hier mit Kameras in den Flughafen reingestürmt, übergeben mir diesen Preis, den ich wochenlang ignoriert habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Und Jürgen Klopp, der mich zur Seite nimmt und zu mir sagt, es gibt kein beschisseneres Timing, Unruhe in eine Mannschaft zu bringen, als vor so einem Flug. Vielen Dank. Und ist wieder gegangen. Aber ich schwöre euch, Kevin Großkreuz, wir tun ihm Unrecht, wenn wir jetzt so tun, als wenn ihr nicht ein perfektes Paar wärt.
Ja,
ihr
wir sind das perfekte quasi, Paar. Wir sind im Grunde schon das perfekte Paar. Das finde ich immer so erstaunlich an deinem Job, Joko. Alle diese Horrorgeschichten, die du von früher erzählst, was ihr alles wann gemacht habt, wen ihr überrumpelt habt, weil ich glaube, ich könnte tagelang nicht schlafen, wenn so jemand wie Jürgen Klopp zu mir geht und sagt, du hast jetzt gerade richtig Unruhe in diese Mannschaft gebracht, weil... Egal wie witzig der Beitrag wird, mir wäre immer wichtiger, dass andere Leute im weitesten Sinne dieser Branche, also Menschen in der Öffentlichkeit, nichts Schlechtes über mich denken. Es wäre so schlimm für mich.
Ich glaube, du kennst mich mittlerweile gut genug, dass die Geschichte jetzt so 10 Jahre danach heroisch klingen mag, aber mir wird schlecht bei dem Gedanken daran, wie dieser Moment gewesen ist, weil für mich war das ein Moment von Jürgen Klopp, also wirklich, zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, das gleiche Brillenmodell getragen und es gab immer diese, ich war auch angezogen wie er, das muss man noch dazu sagen, also ich war verkleidet, ich war Stunden in der Maske und wurde hergerichtet zu Jürgen Klopp. Es war der unwürdigste Moment in meinem Leben.
Wirklich, Joko, mir fallen auf Anhieb 3 Sachen ein, die du im Fernsehen gemacht hast, die peinlicher waren.
Aber so auf einer Persönlichkeitsskala, wo ich mir denke, ey, Jürgen Klopp ist wirklich ein unfassbar cooler Typ. Ich mag den, ich schätze den, ich finde den toll. Die Male, wo ich ihn anders kennenlernen durfte, war das wirklich ein Moment von, oh Mensch, hätte ich jetzt nicht wirklich, also so wie man sich ihn vorstellt, ist er. Und dann nimmt er dich das zur Seite und ich bin gestorben und im Erdboden versunken und ich sah halt auch noch so aus wie er und hatte diese Pölerkappe auf und weiß nicht was. Und es war einfach unterirdisch. Du weißt, dass die Geschichte jetzt erzählt wurde, damit man hier auch ganz kurz, ich habe leider kein Buch geschrieben, das ist mein Buch.
Das ist dein Oeuvre.
Das ist mein Oeuvre, aber mir wird mit Kotze schlecht bei der Vorstellung daran, dass dieser Moment vielleicht jetzt nochmal passieren könnte. Und ich werde auch nie vergessen, noch eine Anekdote dazu. Ich weiß noch, wir haben damals das exakt gleiche Auto, das hat man immer in der Presse gesehen, was Jürgen Klopp gefahren hat, haben wir uns gemietet, haben das auch so mit Kennzeichen und allem versehen und wollten auf das Trainingsgelände. Und ich werde nie vergessen und frage mich bis heute, warum ich dem Einwand stattgegeben habe. Wir sind auf dieses Tor des Trainingsgeländes zugefahren, weil die Intention war nicht, die am Flughafen abzugreifen, sondern auf dem Trainingsgelände. Jürgen Klopp, ich bin der Jürgen und ich übergebe ihm den Preis, dem Kevin, und dann hauen wir wieder ab, weil natürlich wussten wir auch darum, wir sind diesem Bus hinterhergefahren über, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich verjährt, über rote Ampeln und weiß ich nicht was, und man hat richtig gemerkt. Lustig,
wenn du deswegen jetzt in den Knast kommen würdest.
Man hat richtig gemerkt, wie dieser Busfahrer gefühlt schärfer fährt als sonst, weil er gemerkt hat, die verfolgen uns.
Oh Gott.
Und jetzt kommt's, aber wir fahren auf das Trainingsgelände zu, und das ist das Auto von Jürgen Klopp, was wir fingiert haben. Und wir fahren auf das Trainingsgelände zu, und da unten ist das Tor, das sind so 300 Meter eine Straße gerade runter. Und an diesem Tor steht ein Security. Und Rauli aus dem Team, der hinten im Auto sitzt, meinte, Joko, du kannst da jetzt noch nicht rauffahren. Wir müssen noch eine Anmod machen. Fahr rechts ran. Und ich so, Rauli, wir machen die Anmod am Ende. Wir fahren gerade auf dieses Tor zu. Und er so, du fährst jetzt rechts ran. Wir machen erst die Anmod. Und dann sind wir rechts ran gefahren, haben eine Anmoderation gemacht. In der Zeit haben sie das Tor zugefahren, weil sie gecheckt haben, irgendwas ist sau weird.
Jürgen Klopp würde keine Anmoderation.
Jürgen Klopp, was ist los mit ihm? Und dann sind wir da vorgefahren. Der Typ guckt, dieser Security guckt ins Auto. Und dann sagt er so, kann ich Ihnen helfen? Und dann sagst du, ich bin's, Jürgen. Oh Gott, ich möchte sterben. Warum erzähle ich das? Das ist wirklich, kein Mensch hat sich mehr daran erinnert, dass das alles vorgefallen ist. Oh, und dann sind wir auf dieses Trainingsgelände. Wir hatten einen Lageplan vom Trainingsgelände. Oh Gott. Wie die Wägung da ist und wie wir fahren müssen. Und dann sind wir, kennt ihr so einen Moment, wo dann auf einmal die Situation da ist, dass das, was man, also ich wäre der schlimmste Heist-Driver, glaube ich, ever, wenn es irgendwie einen Bankraub gäbe und man sagt, das ist der Weg, den wir fahren müssen. Ich wäre so überfordert. Wir sind auf dieses Trainingsgelände draufgefahren und es war nur so, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Und dann sind wir auf diesem Parkplatz, die Security sind hinter uns hergelaufen, den Parkplatz so Runden gedreht, bis irgendwer sich orientieren konnte und gesagt hat, da vorne, da vorne! Und durch die Grünanlagen gefahren. Oh Gott, das werde ich nie vergessen. Das ist Sebastian Kehl noch. Liebe Grüße entgegengekommen und hat kurz die Scheibe runtergefahren und meinte so, ich habe schon gehört, dass du hier bist. Ich würde aufpassen, wenn die dich kriegen, mit denen ist nicht zu spaßen. Und ich war so, ach du Scheiße. Ja, Marco Reus, der damals ohne Führerschein gefahren ist, stieg auch gerade aus dem Auto.
Also das, ich glaube, allein deswegen könnte ich keine...
Mein ganzer Schreibtisch ist vollgespuckt, jetzt schon.
Keine durchgedrückte Karriere im Fernsehen machen, in diesem Unterhaltungsbereich, weil ich... Ich frag mich immer bei euren ganzen Sachen von früher, weil ihr seid ja doch erwachsen, ihr seid ja mittlerweile ein bisschen ruhiger und ein bisschen gesetzter geworden. Ich würde das gar nicht aus dem Besprechungsraum rausgehen lassen. Also ihr sitzt da hin und merkt, das ist eine lustige Idee, wenn ich mich jetzt als Jürgen Klopp verkleide. Und bevor diese Idee den Raum verlässt, damit irgendjemand damit losmarschiert und versucht, das umzusetzen, würde ich sagen, das machen wir nicht wirklich, weil es wahnsinnig unangenehm ist. Und ich bewundere es und gleichzeitig schüttle ich auch irgendwie ratlos den Kopf darüber, dass du immer wieder in solchen Situationen gesagt hast, ja, okay, dann, nee, klar, dann versuchen wir halt als Jürgen Klopp verkleidet aufs Trainings... Nee, genau, ja. Und dann geben wir Kevin... Ja, achso, das machen wir. Ja, auf jeden Fall. Okay, cool.
Es gibt ja noch die Geschichte, wo ich als Florian Silbereisen geschminkt wurde und seine Autogrammstunde eine halbe Stunde vorher habe anfangen lassen und alle mich haben da hinsetzen lassen und die Leute sehr irritiert mit mir Bilder gemacht haben, wo ich Autogramme im Namen von Florian Silbereisen geschrieben habe. Und er kam und es war so weil der Moment ist immer witzig, solange die Person nicht anwesend ist. Und sobald die Person anwesend ist, willst du einfach dir nur noch selber den Kopf auf den Tisch legen und so lange draufschlagen, bis du nichts mehr fühlst.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Naja, egal, sorry. Ich kann nichts anderes. Es tut mir leid, Leute.
Ich muss.
Ich muss los.
Andrea, wenn du noch Geduld hast für eine weitere Fernsehgeschichte, dann will ich nämlich auch einen dranhängen.
Ja, bitte.
Weil sowohl potenziell peinliche Fernsehaktionen als auch das Projekt Spielerfrau kommen da zusammen. Ich kann es, glaube ich, jetzt in der Öffentlichkeit erzählen, weil ich glaube, die Idee ist so endgültig gestorben, weil sein guter Freund, mein quasi Chef Jakob Lund, die glaube ich, einfach begraben hat. Ich wollte irgendwie vorletzte Saison, sage ich schon, weil ich mich von euch habe anstecken lassen, Sachen Sport. Vorletzte Staffel von Late Night Berlin wollte ich gerne eigentlich im Windschatten von Klaas Reichweite mir einen Fußballspieler suchen. Und die Idee war folgende, dass ich über mehrere Monate hinweg, dass die Redaktion versucht, das Gerücht zu streuen, dass ich einen ausgewählten Fußballspieler, für den hätten wir uns entscheiden müssen, date, indem wir quasi Tag und Nacht seinen Instagram-Account beobachten und gucken, wenn der was postet. Und dann poste ich ganz schnell auch was, damit es so aussieht, als wären wir am gleichen Ort.
Oh mein Gott!
Und zwar in der Hoffnung, dass rechtzeitig Klatschportale darauf aufspringen und sagen, war sie am gleichen, irgendwie an der gleichen Parkbahn, war sie in der gleichen Woche in Nizza wie Leon Goretzka oder so. Und dann die Hoffnung haben, dass dann rechtzeitig Promiflash und so darüber schreibt, ist sie die Neue von Fußballspieler XY. Und dann natürlich in der Hoffnung, dass die Person darauf reagiert und dann in der Hoffnung, dass wir heiraten. Und komischer...
Logische Konsequenz aus so einem Stunt.
Aus so einem Stalking-Stunt. Und komischerweise, glaube ich, hat dann Jakob an irgendeinem Punkt gesagt, da sind zu viele Fragezeichen, da sind zu viele Sachen, die schief gehen können und das ist eigentlich die klassische Kategorie Rohrkrepierer. Und als du gerade erzählt hast, dass du dich so schämst, dass du das gemacht hast, da hatte ich nämlich so ein Gefühl, als er das irgendwann abgesagt hat oder irgendwann klar war, das wird nicht realisiert, da war ich wahnsinnig erleichtert, weil ich dann in dem Moment erst durchgespielt habe, dass ich dann irgendwann auf diese Person treffen müsste und sagen müsste, ich bin übrigens die, die ich seit Monaten mit redaktioneller Unterstützung stalkt, weil ich gerne das Gerücht in die Welt setzen wollte, dass wir zusammen sind. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Also es ist einfach, du kannst gar nicht das...
Du kannst nicht mehr gewinnen. Ja. Ne.
Andrea, willst du, darfst du ein bisschen erzählen, worum es in deinem neuen Buch geht, das im Frühjahr schon kommt, richtig? Du schreibst es quasi gerade. Es ist schon fertig geschrieben.
Genau, im Frühjahr. Es ist fertig, ist gerade im Lektoratsprozess. Es kommt im Frühjahr raus. Es heißt Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Und es geht um das letzte Jahr meiner Tenniskarriere, als mir langsam dämmert, dass es nicht mehr so lang geht.
Oh, geiles, aber auch krasses Thema.
Ja, mega. Also, super, aber ein mega Titel.
Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Ja, der Arbeitstitel war das Jahr des Abschieds, aber irgendwie gab es das, glaube ich, schon. Oder es gab so alles, was mit Abschied war, wurde dann schnell auch so zu, ist jemand bei Ihnen im Umfeld gestorben, so gehen Sie damit um. Und es war nur meine Karriere, es war keine Person, die gestorben war.
Ich habe eben schon, als du so über das letzte Jahr und über diesen ganzen Prozess zu entscheiden, aufzuhören, geredet hast, gemerkt, irgendwie ist es ein Thema, über das ganz wenig bisher gesprochen wird öffentlich, weil es wahrscheinlich auch ein Thema ist, über das so ehemalige ProfisportlerInnen wahnsinnig ungern reden. Oder schätze ich das falsch ein? Mhm.
Also ich kann natürlich nur von mir sprechen oder von den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, aber es ist schon eine schwierige Zeit, dieses, weil du musst ja irgendwie mit deinem Ego klarkommen, dass du eigentlich nicht mehr gut genug bist. Das ist ja die Entscheidung, die du triffst. Ob das wegen deinem Körper ist oder ob das wegen deiner Einstellung ist, dass du nicht mehr so hart trainieren möchtest oder kannst, ist ja im Endeffekt egal. Warum du aufhörst als Sportler oder als Sportlerin, ist, weil du nicht mehr gut genug bist, um in der Weltspitze mitzuhalten. Und die meisten sagen dann ja Alter, und es ist zum größten Teil als Alter, aber es ist natürlich fürs Ego trotzdem schwierig zu unterscheiden, ob man sich sagt, ja, ich kann halt nicht mehr so schnell regenerieren oder ob man irgendwie auch sich sagen muss, ich kann halt mit den Jungen nicht mehr richtig mithalten. Und ich glaube, dass man deswegen so ungern darüber spricht, also glaube ich, weil das halt, und selbst, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, selbst ich, die relativ viel reflektiert über mich und mein Tennis und wo es in der Welt steht, selbst ich musste so damit klarkommen, mich zu fragen, so, Andrea, eigentlich bist du nicht mehr gut genug, warum machst du das eigentlich noch? Und das ist, glaube ich, die Frage, die dem Ganzen im Weg steht.
Ich würde gerne ganz bewusst sowohl eine Sportmetapher jetzt hier wählen, als auch den Ball am Ende in das Feld von Joko werfen, schlagen, bringen. Den Ball in das Feld von Joko bringen.
Legen,
ich würde sagen, legen. Zum Abschluss. Wie gehen wir jetzt weiter mit der Clubsache? Wir haben quasi ein absolutes Premium-Clubmitglied. Andrea fucking Petkovic, Mittelname fucking, hat gesagt, sie ist jetzt Mitglied in unserem Club. Wir haben hier nicht nur eine ehemalige Profisportlerin, sondern auch eine echte Literatin sitzen. Endlich. Jetzt, allerspätestens jetzt. Eigentlich war es bei Charlie Hübner schon soweit, aber allerspätestens jetzt, Joko, musst du langsam mal... Und ich befürchte, der Running Gag wird, dass du 5 Jahre lang sagst, ich mach das bald. Aber ich möchte einfach weiterhin öffentlich Druck machen. Die geilen Pfeile wünschen sich das auch. Ein Clubheim, eine Satzung, ein Verein, ein Mitgliedsausweis, eine Collegejacke. Wenn es nur eine Collegejacke ist, die wir auf den Markt bringen. Irgendwas muss passieren. Eine Tiefkühlpizza. Ich bin da mittlerweile anspruchslos.
Nee, eine Tiefkühlpizza wären wir jetzt zu einfallslos. Aber eine Collegejacke... Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt muss ich hier so liefern, aber so funktioniere ich nicht.
Das haben wir alle gemerkt mittlerweile, Joko.
Ja,
das sagst du so, wenn ich als sei das ein Geheimnis.
Aber,
Aber das ist so, guck mal, wir sind jetzt die letzten Wochen irgendwie eine ganz gute Welle geritten, fand ich. Und mir war jetzt nicht klar, dass das Club-Thema jetzt nochmal vielleicht so nach oben kommt. Ich dachte, das habe ich vielleicht überstanden. Und jetzt sind wir aber da, aber ich muss dir fairerweise sagen, und deswegen versuche ich gerade so ein bisschen auszuholen, dass wir jetzt mit Andrea tatsächlich, also du hast ja sogar teilweise wir gesagt, Andrea.
Ja.
Das hat mich richtig berührt, weil
ich
man das Gefühl hat.
Ich habe einmal wir gesagt.
Merkst du, wie sie selber mittlerweile gar nicht mehr weiß, ob sie bei dem Scheißverein dabei sein möchte?
Rudert, ja. Weil sie denkt so, oh Gott, nee, mit dem Chaos, ich habe genug Chaos, ich brauche nicht noch mehr Chaos. Mit denen muss ich jetzt auch nicht noch rumhängen. Ja, also wenn es nach mir geht, natürlich also herzlich eingeladen, ein Teil davon zu sein, wie auch immer wir das ausgestalten, das muss ich mir dann nochmal überlegen. Aber Andrea, ich weiß nicht, wie deine zeitliche Verfügbarkeit ist. Aber wenn wir alle 4-6 Wochen eine solche Runde bauen können, vielleicht ist das ja der Clubgedanke.
Du kannst
Moment,
jetzt nicht...
doch mal, jetzt lass mich doch mal zumindest, das ist ein Brainstorming.
Du kannst doch nicht Andrea Petkovic einfach sagen, der Clubgedanke ist, dass du jetzt alle 4-6 Wochen deine kostbare Zeit opferst.
Ich war doch noch gar nicht fertig.
Wirklich?
Deswegen wollte ich das nicht hier vor den ZuhörerInnen austragen, sondern vielleicht, wenn wir jetzt gleich alle auflegen, nochmal kurz uns zusammen telefonieren und sagen so, hey, ich fand das total toll, ich könnte mir das vorstellen, dass wir das öfter machen. Vielleicht ist der Clubgedanke auch so, dass dieser Club einfach aus sehr vielen diversen anderen Menschen neben uns quasi existiert, liebe Sophie. Und wir, Moment, lass mich ausreden. Sonst kommen jetzt, es ist so, weißt du, was witzig wäre, wenn ich jetzt hier an der Kamera vorbeigreifen würde und bei dir kommt eine Hand in die Kamera und jemand hält dir den Finger auf den Mund. Und nee, das geht so nicht. Aber wir vielleicht diesen Clubgedanken nochmal so spielen müssen, weil ich finde, die Folgen, wo wir Gäste haben und wo man auch merkt, dass man selber nochmal so auf ganz andere Gedanken kommt. Wir kennen uns nach 20 Folgen jetzt mittlerweile so gut, Sophie, wir haben uns nichts mehr zu erzählen.
Also erstmal finde ich schön, dass es jetzt so ein bisschen so ist, als wäre Andrea zu einem Abendessen bei einem Ehepaar eingeladen und die streiten sich wahnsinnig vor ihr, während sie so ganz peinlich berührt mit einem Glas Wein in der Küche steht und so tut, als würde sie nichts davon mitbekommen. Ich will damit aber sagen, die Lösung kann nicht sein, dass wir immer weiter Glück haben und die fantastischsten Menschen der Welt mit uns im Podcast rumhängen wollen. Wir müssen langsam mal eine Infrastruktur bauen.
Joko, das ist kein Glück. Wir ziehen das magisch an.
Du manifestierst das, meinst du?
Das ist so ein bisschen wie Aufgabe für alle da draußen, wenn ihr joggen geht oder laufen geht, stellt euch nicht vor, ihr lauft zu dem nächsten Baum da vorne, sondern der Baum kommt auf euch zu.
Also einfach narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Absolut.
Okay.
Und das hat damit zu tun, dass wir am Ende das große Glück haben, dass so tolle Menschen, und das meine ich ganz ehrlich, Andrea,
sie ist weg.
Kein Grund aufzulegen. Wir haben sie verloren, oh Gott.
Weiß ich nicht.
Die ist weg.
Die ist einfach, die hat
die Schnauze voll. Habe ich zu viel von mir erzählt? Oder hast du zu viel von dir erzählt? Haben wir
ich glaube, wir waren zu lustig. Ich glaube, sie war eingeschüchtert davon, dass wir so gut aussehend und lustig sind und psychisch beide gesund. Ich glaube, da hat sie einfach gemerkt.
Das ist wirklich, das ist ja fast borderline-mäßig, wie du die hier gerade präsentierst. Ich glaube, wir waren zu sympathisch, gut aussehend, witzig und wir haben das ganz toll gemacht.
Ich glaube,
Andrea, falls du den Podcast noch hörst.
Ich glaube, das war so ein Gag, den wir früher die Mädchen in meiner Klasse und ich früher in der Schule gemacht haben, dass wenn irgendein Junge uns wirklich behandelt hat, als wären wir die letzte Person auf der Welt. Also der hat uns ignoriert, der hat uns auf eine Nachricht nicht geantwortet, der hat im Grunde große Anstrengungen drauf verbracht, nicht mit uns in einem Raum sein zu müssen, haben wir uns gegenseitig gesagt, der hält Abstand, weil der hat Angst, sich zu verlieben.
Ah,
und so mache ich es gerade mit Andrea, so weil ich uns nicht, also ich möchte uns
weil
nicht
wir,
eingestehen.
Wir dürfen uns nicht verlieben.
Ich möchte uns nicht eingestehen, dass Andrea wahrscheinlich einfach aus Versehen auf das Auflegen-Button gekommen ist, weil wir einfach so wahnsinnig unangenehm waren gerade. Deswegen glaube ich, Andrea hat Angst, sich in uns zu verlieben. Die kommt wieder. Ja. Auf jeden Fall, klar kommt die wieder. Hat ja gesagt, dass sie, die geht nur kurz Zigaretten holen, Joko.
Wir gucken einfach. Ja. Es ist wirklich bizarr, dass Andrea jetzt einfach hier weg ist.
Ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt gerade unter uns sind, weil es wirkt immer so ein bisschen blöd, bauchpinselnd, wenn die Person, über die man was Tolles sagt, anwesend ist. Ich weiß, du liest nicht gerne und ich weiß, der Sunset Club ist auch kein Literaturpodcast, aber immer wieder streue ich gerne Buchempfehlungen ein. Ihr Buch ist wirklich, wirklich fantastisch. Also und zwar nicht auf eine Art fantastisch, wie man überrascht ist, dass eine Profisportlerin auch ganz gut schreiben kann, sondern die gesamte Literaturkritik in Deutschland hat sich überschlagen mit wirklich jubelnden Rezensionen, weil sie schreibt im Grunde einfach ihre ganze Sportlerkarriere nach, aber eben nicht auf so eine, und mit 17 bin ich dann zu dem Sportverein gegangen, sondern es ist keine Biografie, sondern es ist wirklich Literatur und man liest es so weg und es geht ganz, ich habe wahnsinnig viel auch so über diese Sportlerpsyche und den Druck dahinter gelernt und zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, heißt es. Und ich kann es wirklich dir empfehlen. Und allen empfehlen. Und ich bin einfach großer Andrea Petkovic-Fan. Und an ihrer Stelle hätte ich auch aufgelegt, jetzt muss ich sagen.
Es ist aber...
Sie hat mich auch vorgefallen.
Ich hoffe, ihr geht's gut.
Ja.
Aber ich muss vielleicht auch noch, weil ich glaube, das hätte ich jetzt so nicht formulieren können, wenn sie noch hier in der Leitung wäre. Aber ich glaube, von allem, wie ich mir vorgestellt habe, dass es mit ihr werden könnte, ist es noch besser geworden, weil ich finde, dass sie, also was für eine unfassbar coole Frau,
ja.
Wie also so ein bisschen auch, wo man fast denkt, krass, Tenniskarriere, dann irgendwie noch eine begnadete Schriftstellerin, was willst du mehr vom Leben, als diese beiden Facetten einmal komplett auskosten zu können und auch zu wissen, dass das Leben bei ihr wahrscheinlich ja noch immer besser werden wird, weil jetzt geht ja dann quasi ihre Schriftstellerin-Karriere erst richtig los. Aber was für eine, also wirklich, ich bin richtig hin und weg, deswegen habe ich gerade so rumgestammelt bei diesem Sunset Club Gedanken. Ich hätte am liebsten gesagt, wollen wir das zu dritt machen, aber das muss ich natürlich ja erstmal unter vier Augen mit dir besprechen, weil ich war sehr, sehr großer Fan von Andrea, aber ich möchte jetzt nicht, dass du eifersüchtig bist.
Ich bin jetzt schon eifersüchtig. Das ist aber auch ein Effekt, da muss man sagen, das hatten wir bei Charlie Hübner genauso, weil ich glaube, du bist einfach immer erleichtert, wenn du noch einen Puffer zwischen dir und mir hast. Ich glaube, dass Andrea nicht mehr kommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sind technische Probleme. Ich glaube, sie hat nicht aufgelegt.
Ja.
Da rede ich mir zumindest jetzt mal ein. Wir werden das spätestens dann rausfinden, wenn die Folge rauskommt und sie wegklagt.
Wenn sie uns überall geblockt hat.
Mir hat es wie immer große Freude gemacht. Joachim Cornelius Winterscheid und ich freue mich auf nächste Woche. Da sind wir zwar nur alleine, sorry, keine dritte Person, aber vielleicht hält es ja trotzdem aus.
Sophie Passi-Passmann, du reichst mir vollkommen aus und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Und da ist auch kein, das ist ganz wichtig, da ist auch kein Oktoberfest mehr.
Da gibt es trotzdem noch einige Sachen zu besprechen. Ich werde noch einige Sachen über dich rausfinden. Ja.
Wir müssen darüber reden. Julian Nagelsmann ist Bundestrainer geworden.
Ich muss leider gehen jetzt. Joko, also, ja. Super schöne Woche mit dir.
Wenn bei dir jetzt die Verbindung auch weg ist, dann raste ich auf. Sophie!
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so...
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.